hätte mein Alkoholiker-Dasein wahrscheinlich auch auf 20, 30 Jahre strecken können, wenn es der Körper mitgemacht hätte. Aber ich habe das eben alles in 3, 4, 5 Jahren durchgezogen. Und da ist es dann hinten raus schon, sind mal die Lügen irgendwann ausgegangen, weil natürlich der Körper kurz davor war, aufzugeben. Also ich habe absurde Leberwerte gehabt. Dann ist mein komplettes Umfeld weggebrochen und all diese Dinge verunmöglichen es eigentlich, dass man diese Lügen zumindest noch glauben kann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Mein Name ist Linda Fress und dieser Podcast soll dich zu mehr Freiheit in deiner Beziehung zum Alkohol inspirieren. Hier geht es um Selbstwirksamkeit, Kreativität und die Rolle von Alkohol im persönlichen wie gesellschaftlichen Kontext. Ich freue mich riesig, denn heute ist Daniel Wagner zu Gast im Sober Art Podcast. Daniel ist 36, Schriftsteller, lebt in Villach in Kärnten und hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, sein Debüt Trocken. Darin beschreibt er seine bewegende wie erschütternde Suchtgeschichte. Daniel war körperlich abhängig von Alkohol und hat einen Pegel von 3 bis 4 Promille halten müssen, um sich nüchtern zu fühlen. Heute sprechen wir über seine Geschichte, über sein Buch und den Weg hinaus aus der Sucht. Ein extrem besonderes, sehr reichhaltiges Gespräch. Wir sprechen über so, so viel. Wir sprechen über Ängste, über Selbstzerstörung, Selbstbetrug bzw. Lügen, sich selbst immer wieder dieses sich etwas vormachen. Wir sprechen über Rückfälle und über ein neues Erleben von Ekstase und Rausch. Wir sprechen über die Zeit hinein in die Nüchternheit, aber auch über Daniels Anfangszeit in der Nüchternheit. Denn auch die kann natürlich selbstverständlich sehr herausfordernd sein. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hey Daniel, herzlich willkommen.
Hallo, liebe Linda, danke, dass ich da sein darf.
Vielleicht springen wir direkt ins Thema, ohne langen Smalltalk, weil ich habe so viele Fragen an dich. Und du hast einfach so eine extrem spannende Geschichte, die du mitbringst. Deshalb möchte ich gar nicht lange rumquatschen. Magst du die ZuhörerInnen ein bisschen abholen? Wie und in welchem Ausmaß hast du getrunken?
Also ich habe jahrelang wirklich extrem getrunken. Angefangen natürlich wie die meisten Menschen recht harmlos, war allerdings von Anfang an wirklich begeistert von der Wirkung von Alkohol und was er mit mir gemacht hat. Was dazu geführt hat, dass sich mein Leben recht schnell um ihn herum zentriert hat. Also es waren dann zwar noch immer nur die Wochenenden, aber die waren immer wichtiger für mich. Und es ist dann so circa mit 20 Jahren ist es in etwas gekippt, das auf jeden Fall schon problematisch war. Da habe ich dann, also ich bin nach Wien gezogen und habe angefangen, Alkohol zum ersten Mal als Medizin einzusetzen, also gegen Angst, gegen Depressionen, gegen generell die Überforderung des Lebens. Und ist dann weiterhin mit so circa 23 Jahren an einem Punkt geraten, wo ich dann täglich getrunken habe. Und das ist noch einmal eskaliert, wo ich dann von früh bis spät durchgetrunken habe. Ja, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen, durchgehend.
Und was hast du getrunken?
Es war meistens eine Mischung aus Wein und Bier, also Bier noch, solange es in irgendeiner Form beschaffbar war. Es war dann dadurch, dass ich circa 20 Bier gebraucht habe, um meinen Pegel zu halten am Tag, habe ich dann zwangsläufig auf Wein umsteigen müssen und war dann hauptsächlich bei Rotwein, war das mein Getränk meiner Wahl.
Ja, du hast in deinem Buch schreibst du auch, dass Angst ein ganz, ganz großes Thema für dich war, schon seit der Kindheit und frühen Jugend. In welcher Verbindung stehen Alkohol und Angst für dich? Du hast es auch jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen.
Ja, das war, also von Anfang an, seit ich klein bin, war ich verfolgt von Ängsten, die ich damals natürlich noch nicht deuten habe oder zuordnen habe können. Also ich habe keine Ahnung gehabt von psychischen Problemen, was das sein mag. Es ist dann eben immer stärker geworden und immer irrationaler auch. Also wo es dann wirklich so eine Angststörung war. Also ich habe nicht mehr Angst vor etwas gehabt, sondern nur das Gefühl Angst. Und völlig unbeholfen eben habe ich als einziges da Erleichterung im Alkohol verspürt. Also der hat mich da irgendwie in den Arm genommen, scheinbar. Weil was er natürlich auch gemacht hat, war die Angst am Folgetag oder generell deutlich zu verstärken. Und dadurch, dass der Alkohol dann auch das einzige Hilfsmittel dagegen war, war ich in diesem Kreislauf von Angst bekämpfen, Angst bekommen und das dann auch natürlich immer in einem größer werdenden Ausmaß.
Wie hat sich, magst du da noch ein bisschen drauf eingehen, wie hat sich so, du hast gesagt, das ist so ein generelles, globales Gefühl der Angst. Das war jetzt nicht auf konkrete Situationen, sondern kann man sagen, du warst eher einfach ein ängstliches, schüchternes Kind auch? Oder hast du da vielleicht so ein konkretes Beispiel vielleicht?
Immer so in jungen Jahren, da war es also sozial phobisch auf jeden Fall. Das hat sich circa durchgezogen. Aber da habe ich schon, also als Kind zum Beispiel, Angst gehabt davor, zu sterben tatsächlich. Also es war, sobald ich
Wirklich.
den Begriff Tod kennengelernt habe und ich habe von meiner Mutter erfahren, dass sie Todesangst hat, das habe ich halt eins zu eins so übernommen und habe mir dann, ja, ich habe in allen Gefahren gesehen, also vom Autofahren über das Fliegen, also in allem, was potenziell in irgendeiner Form tödlich war, habe ich auch meinen Tod gesehen und folgedessen Angst davor gehabt. Irgendwann ist es eben meiner Meinung nach gestört worden, wo dann, ohne dass es irgendeinen Grund gegeben hat, einfach eben nur noch dieses Gefühl von Angst da war. Es war nach wie vor im weitesten Sinn mit dem Tod verbunden, aber es war jetzt nicht zwangsläufig so, dass ich also einen Auslöser gebraucht hätte. Also das war die Angstsymptomatik, was ja meistens mit erhöhtem Puls oder Schwitzen einhergeht. Und das hat dann wieder dazu geführt, dass ich ein Bild in meinem Kopf gekriegt habe, woran ich denn jetzt sterben könnte, würde. Und ja, das war alles einnehmend und hat mir jahrelang begleitet.
Ich finde das so interessant. Ich finde das so spannend, weil wenn man dein Buch gelesen hat, und das ist eine ganz große Empfehlung, dieses Buch zu lesen, wir werden natürlich auch alles verlinken, liest man an sehr vielen Stellen auch, also bitte korrigier mich, aber fast eine Art Todessehnsucht heraus. Also wir kommen vielleicht noch auf das Thema der Selbstzerstörung dann später, aber ich finde diesen Zusammenhang total total interessant, weil in dem Maße, wie du getrunken hast und musst dir und war dir ja dann auch an einem bestimmten Punkt sicher bewusst, dass du dein Leben riskierst auch. Also du hast welchen Pegel hast du denn? Vielleicht magst du die anderen noch mal mitnehmen, so halten müssen am Tag, wie viel Promille?
Also ich habe auf circa 4 kommen müssen, damit sich diese, nennen wir es Beruhigung, einstellt. Also das war auf jeden Fall immer das Ziel. Also das habe ich zu der Zeit nicht gewusst und ich habe jetzt auch nicht, keine Ahnung, damit gerechnet oder mir vorgerechnet, wie viel ich trinken muss, um diesen Pegel zu erreichen. Aber es hat sich durch einen Besuch, also da war ich schon in erster Betreuung. Da bin ich halt am Vormittag getestet worden, meiner Meinung nach nüchtern. Und da waren dann 4 Promille, sind da herausgekommen. Und ja, das hat mir dann im Nachhinein aufgezeigt, wie sehr oder wie viel Alkohol ich brauche, um überhaupt lebensfähig zu sein. Und da waren auch Freundinnen und Freunde dabei. Das war eine Expertin, die mich da betreut hat. Die haben mich allesamt für nüchtern erklärt. Also es war wirklich absurd, was ich trinken habe können. Und dabei noch gerade stehen, gerade gehen, mehr oder weniger gerade.
Ja. War dir das bewusst, dass du da dein Leben eventuell auch aufs Spiel setzt? Oder extrem verkürzt, wenn du so weitermachst? War dir das bewusst oder war dir das eigentlich gar nicht so wirklich bewusst?
Ja, bewusst ist eben so ein schwieriger Begriff in dem Kontext. Es ist gegen Ende hin ist es mal schon immer klarer worden, aber Der Alkohol, also die Sucht hat natürlich alles dafür getan, dass mir das nicht klar wird. Also die Sucht versucht sich immer ein Stück weit selbst zu erhalten und es gehört dazu, dass sie mich oder ich mich, wie man das sehen mag, anlüge. Und jedes Mal, wenn ein Gedanke in die Richtung kommt, hey, was du gerade machst, ist potenziell tödlich, ist das bekämpft worden mit Alkohol, um weiterhin betäubt zu sein, mehr oder weniger.
Ja. Ja, in deinem Buch schilderst du immer wieder Geschichten und Gedankengänge, die diese absolute Ambivalenz, also diese Diskrepanz auch zwischen ich hasse Alkohol und ich liebe Alkohol, widerspiegeln und wiedergeben. Und ich glaube, jede Person, die irgendwie ein Problem hat mit Alkohol, kann das total gut nachvollziehen und nachfühlen. Mit dem einhergeht ja auch immer so ein immenser Selbstbetrug, also wie du selbst jetzt schon gesagt hast. Also dieses sich aufs Höchste selbst verarschen. Und genau, und du schilderst an einer Stelle im Buch, dass du Weinflaschen halb ausgetrunken hast, dann hast du sie mit Wasser wieder aufgefüllt, dann waren sie quasi wieder voll und du konntest dir sagen, ich habe ja noch gar nichts daraus getrunken. Und das ist schon natürlich eine komplette Verdrehung der Realität, aber auch so ein wesentlicher Teil von Sucht. Also das ist ja genau das Wesen von Sucht, sich immer wieder irgendwelche Lügen zu erzählen, die irgendetwas rechtfertigen, was von außen betrachtet Nonsens ist und überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Magst du da ein bisschen genauer erzählen, wie du dich selbst belogen hast und was alles so passiert ist, wie du dir deine Sucht sozusagen schön geredet hast oder sie beziehungsweise vielleicht einfach nicht wahrhaben musstest dadurch?
In den ersten Jahren der Sucht war es, glaube ich, hauptsächlich ein Ausreden des eigentlichen Problems und ein Einreden von anderer Probleme. Also sei es jetzt Depression, Angststörung. Bei mir war eben ein großer Auslöser, dass ich in die Krankheit gekippt bin, dass meine Mutter gestorben ist. Und das war für mich halt ganz lang eine Rechtfertigung zu trinken. Und dann war das Kernproblem und Alkohol hat gedient dazu, das zu minimieren. Also das hat jahrelang recht gut funktioniert. Also ich glaube, 3-4 Jahre habe ich sicher ums Problem herum tanzen können, also wo ich schon wirklich alkoholkrank war, ohne mich dem Eigentlichen stellen zu müssen. Aber dadurch, dass bei mir alles so, ja, so extrem war und auch so kompakt irgendwo. Also ich habe diese, ich hätte mein Alkoholiker-Dasein wahrscheinlich auch 20, 30 Jahre strecken können, wenn es der Körper mitgemacht hätte. Aber ich habe das eben alles in 3, 4, 5 Jahren durchgezogen. Und da ist es dann hinten raus schon, sind mir die Lügen irgendwann ausgegangen, weil natürlich der Körper kurz davor war aufzugeben. Also ich habe absurde Leberwerte gehabt. Dann ist mein komplettes Umfeld weggebrochen und all diese Dinge verunmöglichen es eigentlich, dass man diese Lügen zumindest noch glauben kann. Und dann waren es eben diese kleinen Alltagsverzerrungen, wie eben an Wein austrinken, ihn wieder auffüllen und sich irgendwie einreden, okay, eigentlich habe ich den noch gar nicht ausgetrunken. Also völlig, völlig absurd aus einer Distanz betrachtet, aber wenn der ganze Geist suchtgesteuert ist und dem erliegt und das natürlich auch glauben will, weil er, also die Wahrheit ist zerstörend in diesen Phasen. Dann funktioniert das schon irgendwie und dann glaubt man sich das am Ende des Tages.
Ich glaube, jeder kennt das ein bisschen, der irgendwie mit einer Droge Probleme bekommen hat oder zu tun hat, dass man sich da einfach sowas vorgaukelt und es macht irgendwie auch Sinn. Also es ist ganz komisch. Also Sucht ist ganz, ganz merkwürdig. Wann ist deine, darf ich fragen, wann ist deine Mutter gestorben? Wie alt warst du da?
Ich war da 25. Also das war vor 11 Jahren jetzt, genau.
Ja. Das heißt, du hast da natürlich schon Berührung gehabt mit Alkohol. Du hast ja als Teenager angefangen, so wie die meisten, oder? Alkohol zu trinken.
Ja. Na eben, 16. da war ich schon handfest im Problem drin auf jeden Fall. Das war jetzt echt nur der letzte Kipppunkt, der dazu geführt hat, dass ich nicht mehr aufgehört habe zu trinken. Ja. Ich wäre so oder so alkoholabhängig geworden oder ich war alkoholabhängig. Ich wäre so oder so alkoholkrank geworden. Das hat es einfach nur beschleunigt und eben mir die Rechtfertigung geben dafür.
Ja. Magst du noch, auch wenn der Weg sehr, sehr schnell ging, also sehr kompakt, wie du gesagt hast, noch so ein bisschen beschreiben, wie sich das so entwickelt hat? Von ich trinke als Teenager am Wochenende zu ich trinke jeden Tag 20 Bier und muss irgendwie auf Wein umsteigen.
Das ist schon ein sehr, sehr schleichender Prozess. In meinem Buch habe ich es eben mit so ein paar Schlücken gezeichnet, die sich durchgezogen haben. Und das ist für mich immer sinnbildlich so erste Male Konsum, die sich dann, die beim ersten Mal eben ein bisschen Überwindung kosten, wie zum Beispiel das erste Bier alleine zu trinken. Jetzt, das ist am Anfang irgendwie eine Hürde, weil es sich falsch anfühlt. Man kennt Alkohol als Gesellschaftsdroge und so weiter. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich das sehr schnell für mich allein haben wollte. Also da war ich 16 und wenn man das erste Mal gemacht hat, ist das zweite Mal schon gar nicht mehr so schwer, weil dann ist es ja schon irgendwie normal geworden. Oder eben sich an Kater aufzuwärmen von mir aus, also an einem Sonntag zu trinken. Das ist also ein weiterer Punkt, der irgendwie falsch erscheinen mag, weil der Körper das ja eigentlich nicht möchte. Der mag das Gift gerade verarbeiten und man sagt, naja doch, ich gehe da dagegen an und dann geht's mal gut. Und schon wieder ist eine dieser Hürden übersprungen. Und vor diesen ersten Malen gibt es eben viele und die habe ich alle mit Bravour gemeistert und mir selbst so diesen Weg geebnet, da immer weiter reinzuschlittern. Und eben in Wien, es ist dann einfach, es hat da wirklich viel Gründe gegeben zu feiern. Und ich meine, ich war 20 und das war für mich einfach ein Nährboden für zum einen für meine Angst, aber auch dazu, immer weiter dieser Sucht zu verfallen, weil es Möglichkeiten gegeben habe, weil ich zu allem Ja gesagt habe. Also ich war nicht, hauptsächlich war ich der Motor zum Beispiel in meinem Freundeskreis, der immer wieder angetrieben hat, Partys zu machen, zu trinken. Aber eben, da waren genug Menschen, die da gerne mitgemacht haben und es war leicht. Es war wirklich leicht.
Ja, es ist zu leicht. Ich kenne das auch.
Ja.
Es ist einfach, wenn du in einer bestimmten Gruppe bist, die gerne feiern und das sind ja die meisten, dann ist das, also man geht so in der, man kann sein Alkoholproblem so lange noch in der Normalität halten und es verschwinden lassen. Zu lange. Also da ist man dann schon in einer handfesten Sucht und es ist immer noch gesellschaftstauglich.
Ja.
Das ist wirklich, wirklich erschreckend. Ich finde es so spannend, dass du, weil Angst eben auch ja so ein immens großes Thema bei dir ist, für dich und deinem Leben dich so lange begleitet hat, dass diese ersten Male, dieses, wo man eigentlich denkt, okay, das macht einen zu einem Alkoholiker, jetzt so dieses Klischeebild, alleine trinken, morgens trinken, nach dem Aufstehen, Konterbier und so, wo du auch beschreibst, hey, das sind Gefühle, eigentlich fühlt es sich falsch an. Das geht in eine schlechte Richtung, du beschreibst es auch in deinem Buch. Ich mach's trotzdem. Dieser Scheideweg, sich da, dass da die Angst nicht eingesetzt hat an diesem Punkt und gesagt hat, ey, fuck, ey, wenn ich jetzt wirklich das mache, was passiert dann mit mir? Ich habe Angst davor. Hätte ja auch eigentlich eine Reaktion sein können.
Eigentlich schon, ja, aber ich glaube dadurch, dass die Angst gewusst hat, das hilft mir jetzt zumindest kurzfristig, war sie wahrscheinlich zufrieden mit meinen kurzschlüssigen Handlungen. Ich glaube, es ist auch wirklich schwierig, so langfristig zu denken oder auch als 20-Jähriger. Also jetzt zu denken, wenn ich jetzt ein Bier alleine trinke, dann werde ich in 10 Jahren sterben. Also das hat man ja nicht vor Augen. Also das ist zu weit weg. Es ist dafür gibt es auch viel zu wenig Aufklärung eben in diese Richtung. Oder hat es zu der Zeit zumindest auf jeden Fall nicht gegeben. Alkohol war harmlos.
Ja.
Und etwas Gutes und zwar ausnahmslos. Also es ist schwierig für meine Angst gewesen, da irgendwie anzudocken.
Es ist ja ein Hin- und Her-Oszillieren zwischen Erkenntnis, so einer leisen vielleicht, Mist, ich habe ein Problem, ich trinke jetzt morgens, ich trinke tagsüber, ich brauche immer mehr, ich muss vielleicht auch ein bisschen härteren Alkohol umsteigen auch in Ausnahmefällen und so weiter. Zu jetzt ist es irgendwie doch okay. Oder ich bin einfach, ja genau, also ich mag nicht alles vorwegnehmen, aber ich habe die Frage, habe ich sie so formuliert, dass man sie versteht?
Ich bin nicht sicher.
Also durch welche Hintertüren hat sich die Sucht immer wieder den Weg sozusagen in dein Leben geebnet? Entgegen jeder Erkenntnis, die du vielleicht hattest am Weg.
Naja, das waren eben seien es jetzt dann die Probleme, die immer mehr geworden sind, die Sucht dann hergenommen hat, als eben das Problem und nicht, dass der Alkohol das Problem war. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, es war nach dem Tod meiner Mutter ein Jahr nach dem Tod meiner Mutter, das erste Mal in so einem längeren Therapieaufenthalt, wo mir schon, also jeder Arzt, jede Ärztin hat mir da gesagt, ich habe ein Alkoholproblem. Und ich kann mich sehr genau erinnern, dass ich das einfach wirklich nicht geglaubt habe. Also ich habe denen alles an Kompetenz abgesprochen, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe. Weil ich habe gewusst, was meine Probleme sind. Also das war jetzt in dem Fall noch nicht so wie belüge ich mich jetzt selbst, sondern das war wirklich mein Bewusstsein in dem Moment, dass ich diverse andere Probleme gesehen habe, den Alkohol als Problemlöser empfunden habe. Und so hat sich es im Wesentlichen durchgezogen, bis es dann eben wirklich zu offensichtlich worden ist. Also das war dann halt wieder ja, ein, zwei Jahre später, wo ich dann noch, also da habe ich dann gewusst, okay, ich habe ein handfestes Alkoholproblem, aber zum einen kriege ich das schon hin und zum anderen geht es gerade nicht ohne. Dadurch, dass ich diese ganzen Probleme bewältigen habe müssen. Also da habe ich das Problem erkannt von mir aus, aber noch keine Lösung gesehen dafür.
Wie hast du es erkannt? Wie kamst du dahin, dass du es erkannt hast für dich?
Naja, dadurch, dass ich von früh bis spät getrunken habe, habe ich es mal irgendwie eingestehen müssen. Mhm. Aber eben, ich habe es noch immer eher als oder zumindest gleichgestellt mit Problemursache und Problemlösung. Und ich habe es als vorübergehend vielleicht empfunden. Und wenn das nicht mehr gelungen ist, hat man es einfach als Gesamtes ausgeblendet. Also dann, keine Ahnung, einfach nur noch weitergemacht, ohne jetzt Gedanken darüber zu verschwenden, ist das jetzt klug, ist das jetzt falsch? Genau.
Ja. An einer Stelle in deinem Buch schreibst du über einen Selbstmordversuch und du beschreibst eine riesige positive Erkenntnis aber auch, die du danach für dich gewonnen hast und dass du wirklich etwas verändern willst und es liest sich extrem intrinsisch motiviert. Mhm. Und dann geht es in die Entzugsklinik und du schreibst, du freust dich, diese Probleme anzugehen und du freust dich auf das erste Bier danach. Man liest es und es ist einfach so, what, wie passt das zusammen? Also wie, und es ist natürlich absolut das Wesen der Sucht, das auch so schwer zu beschreiben ist, weil es ja auch ein körperliches Phänomen ist, muss man ja auch mal sagen. Also wir reden über Psychisches, wir reden so darüber, dass wir wie Dinge selbst in der Hand haben und einerseits haben wir das ja auch und es ist ja total notwendig, als süchtige Person auch das Mindset zu haben, ich kann was verändern. Also ich habe das in der Hand, ich gewinne meine Gedanken Stück für Stück wieder zurück und es geht in die richtige Richtung und ich kriege das hin und es gibt Auswege und ich bin mächtig und eben nicht ohnmächtig. Hinzu.
Ja, beziehungsweise man ist. Entschuldigung.
Ja. Nee. Ja.
Also ich glaube, man ist nur mächtig, wenn man aus der Sucht herauskommt. Sonst ist man immer,
genau.
Ist man immer ohnmächtig.
Genau. Man ist in der Sucht total ohnmächtig. Absolut. Ja. Und da diesen Shift, also diesen Weg zu gehen, finde ich, ist in deinem Buch so gut beschrieben. Weil du einen so stark durch diese Ambivalenzen eben mit durchnimmst und man, also ich immer wieder beim Lesen dachte, boah, ist das wie, also das ist unglaublich, was Sucht macht und es ist jetzt ja natürlich gar nicht auf deine Person bezogen, sondern auf Sucht halt allgemein. Weil Sucht ja bei so vielen ganz, ganz ähnlich wirkt. Also ja. Es ist ja eigentlich eine Gleichschaltung der Menschheit, wenn man so möchte. Also und deswegen ist es so ein starkes, körperliches Ereignis und es hat so viel auch einfach mit der Biochemie im Gehirn zu tun und einfach nichts mit dem eigenen Verschulden, nichts mit dem eigenen Versagen, nichts mit irgendeiner Charakterschwäche oder so. Das ist mir auch immer wieder so wichtig zu betonen, weil ich finde den Gedanken so falsch. Ich bin schuld an meiner Sucht und so weiter. Gleichzeitig ist der Gedanke so wichtig, ich kann trotzdem was ändern. Und das sind irgendwie zwei Puzzleteile, die müssen erstmal zusammenfinden. Das ist ja gar, das ist ja ein richtig großer Spagat, also meiner Erfahrung nach und auch, was ich in deinem Buch lese, ist das halt genau ja auch eins so beschrieben. Und nochmal, um zurückzukommen auf dieses Zitat, dass du dich freust, auf deine Probleme anzugehen und dass du dich freust auf das erste Bier nach der Entzugsklinik. Kannst du dich da noch so ein bisschen dran erinnern? Magst du auf diesen Moment, auf diesen Gedanken nochmal eingehen, wie der Gedanke zustande kam, oder war es einfach nur ein Gedanke?
Na, es war schon, also dieser Therapieaufenthalt hat 2 Wochen gedauert und eben da ist jetzt nicht wegen, also ich war nicht in Therapie wegen Alkohol, sondern weil ich ja ein einziger Problemhaufen war. Aber ich habe natürlich in dieser Zeit nichts getrunken und bin das erste Mal seit langem nüchtern gewesen und habe das eigentlich auch wirklich genossen. Ich habe ja optisch zum Positiven da verändert und also wirklich auch gesehen, okay, du schaust gerade gesund aus. Dennoch habe ich, glaube ich, so die letzten Tage dieses Aufenthalts und auf jeden Fall die ersten 2, an denen ich zu Hause war, mich auf den Alkohol gefreut und das wieder aufzunehmen, weil meiner Meinung nach war jetzt dann raus aus diesem Problemstrudel, den Alkohol betreffend, und kann jetzt wieder Alkohol so genießen, wie ich es am Anfang gemacht habe vielleicht. Also das war der Gedanke und das war mein Empfinden irgendwie, dass ich jetzt wieder endlich wieder gesund trinken kann, was natürlich eine völlig absurde Idee war, weil es hat wahrscheinlich, ja, ich glaube, 1-2 Tage gedauert an gesunden Alkoholkonsum und ich war wieder tiefer drin denn je.
Es ist aber auch genau das, was uns die Gesellschaft vorgibt. Es ist ja das Gesetz, du musst gesund trinken können. Es ist ja genau das. Du musst irgendwie schaffen, Alkohol in deinen Alltag zu integrieren, weil sonst bist du kein normaler Mensch. Und wenn du ein Problem bekommst, das hasse ich, finde das ekelhaft. Also du musst trinken, aber wenn du dann ein Problem entwickelst, dann bist du der scheiß Alki. Und ist dann auch wieder eine Randerscheinung. Das heißt, es ist einfach so eine, was ist das? Wie soll man sagen? Was ist das? Es ist total gemein. Und es ist auch mit keiner anderen Droge so. Wir haben, wenn jeder, der aufhört zu rauchen, kriegt Applaus. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, hey, komm, ab und zu kannst du doch eine rauchen, was ist denn los mit dir? Jetzt sei kein Spaßverderber. Nobody. Also die Reaktion.
Wobei, ich weiß nicht, ob das mittlerweile an der Zeit liegt, die jetzt schon vergangen ist nach der Rauchaufklärung. Ich weiß nicht, wie es da am Anfang war. Ich glaube, da waren ähnliche Phänomene. Also es kann schon sein, dass wir da, also ich gehe davon aus und bin eigentlich davon überzeugt, dass wir da mit dem Alkoholarmel hinkommen werden. Ja. Weil es immer offensichtlicher wird, dass es eine Droge ist und kein Getränk. Und ich glaube, das bedarf einfach noch viel Aufklärung, ein bisschen Zeit, 1-2 Generationen, die wegsterben müssen und nachkommen. Ja, und ich glaube, dann können wir das mit einem gesunden, tatsächlichen Blick anschauen und hoffentlich auch damit besser umgehen lernen.
Ja, das stimmt. Good point. Und wir sehen es auch in den Zahlen bei Jugendlichen, die eigentlich tendenziell immer weniger trinken. Also die Zahlen gehen stetig zurück, was super
Wobei
gut ist.
Ja. Junge Frauen nehmen zu. Und das ist wiederum gefährlich. Ja. Also es geht so gut wie alles zurück, aber bei den jungen Frauen geht es ein bisschen rauf. Das hat, glaube ich, die Alkoholindustrie erkannt und pocht da ein bisschen auf Emanzipation und hey, verwirklicht euch selbst, ihr dürft jetzt alle trinken. Und Getränke, die dementsprechend gebrandet werden, also wieder hochgradig verwerflich, aber ja.
Ich zitiere aus deinem Buch, mit einem Kater ist man nicht wieder quitt. Man hat seine Rechnung nicht beglichen. Ein Kater ist lediglich eine Zahlungserinnerung, die nur zu gerne ignoriert wird. Und so ist es wie mit jeder Rechnung. Wächst sie einem über den Kopf, kommt man ins Strudeln. Magst du da ein bisschen was zu sagen? Was ist damit gemeint?
Also mit diesem ganzen Kapitel wollte ich, glaube ich, darauf hinaus, dass ein Rausch immer effektiv Lebenszeit raubt. Also das habe ich natürlich alles erst im Nachhinein irgendwie für mich so ausgemacht und währenddessen das nicht so begriffen. Aber diese Selbstentfremdung, die man erlebt bei einem Rausch, die prinzipiell legitim ist und ich habe nichts gegen Berauschung aller Art. Sie sollte halt in meiner Meinung nach kontrolliert ablaufen und das tut sie beim Alkohol selten. Und das sind so viele Stunden oder auch Lebensjahre am Ende des Tages, die man einfach nicht man selbst ist. Und das wird dann irgendwann zu so einem Ich, das man aber auch glorifiziert irgendwie. Also dieser selbstbestimmte, lustige, aufgeschlossene Mensch, der man ja nur ist, wenn man Alkohol trinkt, der lebt dann das eigene Leben irgendwie und man selbst ist Beifahrer und wartet wieder auf den Moment, wann der wieder das Ruder übernimmt. Und ich glaube, das sind unterschätzte Kosten des Alkoholkonsums. Vor allem, weil man verabsäumt, selbst dieser Mensch zu werden. Oder wenn man dieser aufgeschlossene, offene Typ vielleicht nicht ist, dann ist das auch okay. Also man muss nicht auf jeder Party tanzen. Das heißt nicht, dass man richtig oder falsch ist, aber man ist wenigstens man selbst und dieses ständige seine eigenen Grenzen zu übergehen, um irgendeinem Ideal zu entsprechen. Das halte ich für gefährlich oder falsch.
Hat dir die Sucht auch etwas geschenkt?
Also ich blicke mit der Distanz, die jetzt zwischen mir und der Sucht liegt, durchaus positiv auf vieles zurück. Ich hasse Alkohol nicht. Ich bin für einiges dankbar. Ich bin ganz generell für meine Suchterfahrung dankbar, weil sie dazu geführt hat, wer ich jetzt bin und ich mag, wer ich jetzt bin. Es war zum Beispiel dieses angesprochene Sterbejahr von meiner Mutter. So extrem das war, ich glaube, es war richtig, dass ich und da war viel mit meinem Papa und meiner Schwester, wir haben uns einfach ein Jahr lang wirklich abgeschossen. Ich glaube, das war in Ordnung. Wir haben auch relativ gutes Jahr gehabt und es war für diese Umstände nicht zu erwarten. Es war zwar wirklich durchdrängt mit Partys und besagter Entfremdung, aber es hat das Ganze aushaltbar gemacht irgendwie. Und dadurch, dass es alles so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, konnte ich nur wirklich positiv darauf zurückblicken. Aber das ist wirklich nur auf mein Individuum betrachtet und auch eben nur möglich, weil ich jetzt gesund bin. An sich war da ganz vieles falsch und furchtbar und eben ist mehrfach fast in meinem Tod gemündet. Aber eben die Distanz hat es mir irgendwie ermöglicht, da jetzt wirklich positiv darauf zurückblicken können.
Ja, das ist wunderschön. Lass uns ein bisschen über Selbstzerstörung sprechen, weil es ein ganz großes Thema auch ist in deinem Buch. Und Selbstzerstörung hatte für dich einen immensen Reiz früher und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich kenne dieses Fuck-Everything-Gefühl auch sehr, sehr gut. Wobei mir beim Lesen deines Buches schon echt oft die Kinnlade runtergefallen ist und man einfach nur denkt, wieso? Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir haben jetzt auch schon öfters drüber gesprochen hier heute. Wie war deine Beziehung bzw. Einstellung zum Thema Selbstzerstörung und fast bewusste Selbstzerstörung eigentlich an manchen Stellen, kommt mir so vor. So dieses aktive Hingehen, jetzt zerkacke ich so richtig, Entschuldigung, jetzt zerschieße ich, du weißt schon, jetzt zerstöre ich wirklich alles, mich und mein ganzes Umfeld und auch meine Beziehungen und so weiter. Und wie ist das heute, dann die Beziehung zu diesem Reizthema eigentlich?
Also dieser Drang zur Selbstzerstörung, der hat sich wirklich auch durchgezogen. Ab der Pubertät wahrscheinlich ausgeprägter. Alles erst im Nachhinein für mich irgendwie so offensichtlich. Also es hat angefangen mit, dass ich mich körperlich selbst immer wieder mal verletzt habe. Jetzt nicht mit diesen klassischen Ritzen oder so, aber eben mit, also es ist auch vorgekommen. Ich kann mich erinnern, ich habe mal mit einem Sandstück die halbe Hand weggeritzt während der Schulzeit. Ist mir zu der Zeit nicht klar gewesen, dass ich mir gerade etwas antue oder mir schade. Und es zeigt ja, glaube ich, auch nur, wie wenig in Bezug ich da zu mir gestanden bin oder wie wenig Selbstfürsorge, Selbstliebe da war. Und dann ist diese Selbstzerstörung oft zum Einsatz gekommen, wenn ich flüchten wollte. Also sei es von Situationen, sei es von mir selbst, sei es von Gefühlen. Ich glaube, in jedem Arbeitsverhältnis, in dem ich war, habe ich mir am Ende des Tages irgendetwas zugefügt, um dem entfliehen zu können. Das war in meinem ersten Praktikum, habe ich mal die Hand gebrochen. Also da habe ich so lange eine Steinmauer geschlagen, damit ich bis meine Hand gebrochen war, damit ich dann nicht mehr hingehen muss, anstatt mit jemandem zu sprechen. Also es war wirklich völlige wow. Unbeholfenheit. Und danach immer dieser Wunsch, in irgendeiner Form perfekt zu sein, keine Belastung zu sein, als Kind oder Jugendlicher noch überwiegend für die Eltern. Also habe ich immer absurde Wege gesucht, um Situationen zu entkommen. Und irgendwann ist dann eben der Alkohol an die Stelle von diesen kleineren Verletzungen getreten und der hat es mir ermöglicht, mich langsam selbst zu zerstören. Und das war zumindest immer ein Teilaspekt davon. Also auch dieses Erleben von, ich vernichte mich gerade. Es hat einen Reiz gehabt, eben wie du gesagt hast. Und um dann zum Jetzt zu kommen, also das hat gänzlich aufgehört. Es ist aber noch gar nicht so lange her. Also ich hätte gesagt, vor 2, 3 Jahren, das war überhaupt so ein großer Kipp-Wendepunkt und diesmal auch wirklich schöner, wo ganz viel aufgehört hat. Also auch die Angststörung, das ist vielleicht noch ein bisschen aktueller, die ist so seit einem Jahr weg, da können wir vielleicht noch einmal drüber reden, aber auch das selbstzerstörerische Verhalten. Also ich habe bis vor 3 Jahren eben zumindest noch gelegentlich, ich habe das immer als kontrolliert empfunden, aber gegen eine Wand geschlagen. Also ich habe da meine Wand, gegen die ich immer geschlagen habe. Und irgendwann habe ich das dann einfach nicht mehr gespürt, dass ich es brauche. Bis dahin eben war ich der Meinung, das ist vielleicht noch ein Stück weit gesund, weil ich halt so in irgendeiner Form Aggression abbaue oder was auch immer. Und ich habe das auch nie in so einem Anfall gemacht. Also ich bin dort hingegangen und habe quasi gesagt, so jetzt schlage ich da dagegen und dann geht es mir besser. Aber ganz kontrolliert ist es natürlich nicht. Aber ja, das hat sich aufgehört und mittlerweile passe ich sehr gut auf mich auf und will dann nicht mehr, dass ich weh habe oder verspüre diesen Hass, Zorn. Das ist ja ganz oft einfach nur eine Hilflosigkeit. Das verspüre ich einfach nicht mehr und deshalb gibt es diesen Drang und diesen Reiz auch gar nicht mehr.
Wie gehst du heute damit um? So Situation, kommt das bei dir manchmal, wo das Gefühl, ich will einfach alles loslassen, ich will die Kontrolle abgeben, ich will mich so hingeben? Vermisst du das in deinem Leben jetzt aktuell oder hast du Angst, dass das irgendwann mal wiederkommen könnte?
Angst davor habe ich, glaube ich, nicht, ne? Also vor allem nicht, wenn man jetzt das in Bezug mit Alkohol sieht. Also ich hab überhaupt keine Angst mehr, rückfällig zu werden oder in irgendeiner Form noch einmal verleitet zu sein. Dafür bin ich viel zu stabil und auch viel zu gerne einfach nüchtern, zum Glück. So diesen Kontrollverlust, ja, das ist eine ambivalente Haltung. Einerseits mag ich es gar nicht, Kontrolle, also Kontrolle zu verlieren, also ich habe sehr gern Kontrolle über mein Leben, über meine Gefühle, was auch immer, soweit es möglich ist. Aber dieser Wunsch noch ein bisschen Ekstasen, noch ein bisschen was Überraschendes, der ist schon manchmal da, beziehungsweise wird aber auch ausgelebt. Es ist halt nicht mehr in der Form, die man vielleicht gelernt hat, oder die man da vor Augen hat, die was da romantisiert immer wieder mal auftaucht, aber es passiert halt in anderen Momenten, unter anderen Umständen und das muss man dann manchmal nur neu framen.
Wie bringst du das in dein Leben neu?
Jetzt Kontrollverlust oder so etwas?
Ja, so Ekstase zum Beispiel oder Rausch, also eine neue Definition von Rausch.
Also, das habe ich auch einmal in meinem Buch, glaube ich, erwähnt. Ich habe wirklich nüchtern Rauscherlebnisse gehabt, die ja jeden Alkoholrausch irgendwie in den Schatten stellen. Und das war jetzt nicht substanzindiziert, sondern das ist einfach über mich hereingefallen. Und es waren aber so kostbare und nachhaltige Rauschzustände, dass man da noch jahrelang davon zehrt, weil sie unter anderem auch dazu geführt haben, dass sie eben in diesen der mittlerweile sehr friedlichen und mich liebenden Zustand gekommen bin. Mhm. Das waren jetzt eben diese zwei, drei Momente dieser Art, habe ich mittlerweile schon gehabt. Und ansonsten passiert es halt eben in kleineren Ausmaß, also beim Veröffentlichen von meinem Buch zum Beispiel. Also das ist ja ein gewaltiger Rausch gewesen, den ich da erlebt habe und den ich halt, wo ich wirklich dankbar bin, das nüchtern erlebt zu haben. Mit seiner ganzen Überwältigung. Oder auch die erste Lesung, diese Dinge, oder auch, dass ich mittlerweile beim Sex mich fallen lassen kann und das nüchtern erleben, das habe ich mir zu meinen Trinkzeiten nicht vorstellen können, dass ich da überhaupt in der Lage dazu bin. Aber das ist natürlich auch etwas, das ekstatische Zustände evoziert.
Großartig, ja. Was würdest du Menschen raten, die Angst haben vor Langeweile, wenn sie aufhören zu trinken, die Angst haben, nicht mehr richtig leben zu können, wenn sie wirklich den Alkohol verabschieden?
Ja, ich kann das noch so gut nachspüren, weil es irgendwo verständlich ist natürlich. Also dieses nie wieder trinken fühlt sich so scheiß lange an und es ist nicht vorstellbar. Und ich glaube, das Einzige, was man da sagen kann, ist, probier es einfach aus. Ich kann jetzt noch so gut sagen, es wird passieren und nach 2 Jahren und nach 3 Jahren und wird XY eintreten. Mhm. Man glaubt es in dem Moment sowieso nicht. Also es einfach probieren. Ich habe das, ich denke, was man zurücklässt, ist schon einmal schlimm genug. Also dieser ganze, wenn man jetzt von einer Alkoholsucht spricht, das ist schlimm genug, dass es sich lohnt, es sich anzuschauen, wie es ohne Substanzen, ohne Alkoholsucht sich anfühlt und dem sich widmen, dem gebührend Chance zu geben und diesem neuen Leben eine Chance zu geben. Und dieses Leben wird es dann schon beweisen, weil an sich ist das Leben wunderschön und mit klaren Augen umso schöner und ich glaube, das hat jeder Mensch verdient und ich glaube, zumindest die allermeisten Menschen sind in der Lage, das so zu empfinden und deshalb, give it a try.
Ja, und es wird auch alles facettenreicher und feiner und wie du sagst, diese ganzen normalen, also das ist ja auch eigentlich so ein Trugschluss. Wir sagen so diese alltäglichen, normalen Sachen, aber wenn man täglich trinkt, ist das auch alltäglich. Es ist ja nichts Besonderes. Es ist ja auch jeder Rausch irgendwie gleich. Und man kommt immer wieder an dieselben Punkte und immer wieder vor dieselben Probleme und man fühlt sich immer wieder genau gleich. Und das ist ja keine Vielfalt. Das ist, du beschreibst im Buch, sagst du, Sucht ist vieles, aber sie ist nicht kreativ. Das ist ja total wunderbar ausgedrückt. Das ist genau das und vielleicht ist es das auch, was man, ja, wie du sagst, give it a try. Mehr kann man dazu nicht sagen, das ist schon super und wieder die Dankbarkeit für die vielen, vielen kleinen Momente zu gewinnen, denn das, was wir ja meistens erleben, das Tag, das ist halt nun mal das Alltägliche. Also wir stehen auf und wir machen unser Ding und wir gehen zur Arbeit und diese ganzen Special Events sind ja von der Zeit her eigentlich wesentlich kleiner als der Alltag und vielleicht mehr Fokus wieder in diese sogenannten Kleinigkeiten und sich auch bewusst machen, dass das Leben sehr endlich ist und wir irgendwann von dieser Erde gehen und dass wir jeden Moment schätzen und nicht als selbstverständlich nehmen, weil you never know, also.
Und aber unbedingt akzeptieren, und ich glaube, das sollten wir alle, jetzt nicht nur Suchtkranke, dass es halt nicht immer geil ist, also eben Langeweile. Das Leben ist zu 80% langweilig und das ist völlig in Ordnung. Also das einmal zu akzeptieren und nicht jeden Tag, nicht jeder Tag muss der beste deines Lebens sein. Also
Ja.
das ist einfach irgendwie also ein falsches Credo, das uns da irgendwie vorgelegt wird. So, es darf einfach nur einmal durchschnittlich sein und umso feierlicher dann die Highlights und schönen Tage, die zwangsläufig kommen, genauso wie die schlechten. Aber Langeweile aushalten, Durststrecken aushalten, das ist alles ganz essentiell und wesentlich und eben, ein Leben muss nicht vollgepackt mit Highlights sein. Also ob es jetzt 30 Highlights am Tag sind oder eins, es ist irgendwo egal. Der nächste Tag kommt wieder und da ist dann wieder durchschnittlich und da denkt man sich, ach, wo sind meine Highlights? Ja, kommen morgen wieder. Entspann dich.
Ja, super. Ich möchte noch über Rückfälle und nochmal über Sucht sprechen. Was hast du über Rückfälle gelernt?
Dass sie kommen. In der Regel, also ich habe ja einen, ich sage mal, einen offiziellen Entzug gemacht, aber ein paar kleinere, die jetzt da nicht mit reinzähle, die ich halt für mich selbst gemacht habe. Aber einen offiziellen auf jeden Fall mit 2-monatigen Langzeittherapieaufenthalt, davor Entzug in der Psychiatrie. Und ich war nach diesem Entzug eigentlich entschlossen war ich nicht, aber ich habe mich damit abgefunden, nüchtern zu leben. Ich war noch nicht überzeugt von diesem Gedanken und da war noch genug Liebe für Alkohol da, dass mir das nicht leicht gefallen ist. Und ja, nach also ein paar Wochen hat sich dann herauskristallisiert, dass ich rückfällig werden werde. Genau. Und habe mir dann tatsächlich irgendwann vorgenommen, ja, dass ich es wieder probiere. Natürlich unter dem Vorwand, es wird jetzt ein kontrollierter Trinkversuch, wie auch immer. Auf jeden Fall ist der Rückfall gekommen und er war wieder sehr dramatisch. Er hat wieder fast zu meinem Tod geführt. Und es hat, glaube ich, so ja, einen Monat wahrscheinlich gedauert. Aber er war super wichtig für mich. Also es war der letzte Schritt, den ich gebraucht habe, um dann zu meiner Erkenntnis zu kommen, die mir letztendlich bis heute geblieben ist, also dass ich nicht mehr trinken möchte. Und dafür war dieser Rückfall so wichtig. Ich bin weggekommen von dem, ich sollte nicht trinken, ich darf nicht trinken, ich muss aufhören ich will das einfach wirklich nicht mehr. Weil es mich immer an demselben Punkt gebracht hat, weil es mein Leben zerstört hat und immer wieder zerstören wird. Und ich bin eben, also diese Liebe zum Alkohol, die ist da wirklich verflogen, weil mir die Augen aufgegangen sind. Also mir ist diese toxische Beziehung quasi bewusst worden. Und ich habe da mit einem Mal Alkohol verabscheut und habe das unbedingt gebraucht, damit sich dieser Schalter im Kopf umlegt und die dann, ja, meinen Frieden schließen habe können mit meiner Entscheidung, nicht mehr trinken zu wollen. Und ich glaube, das ist unbedingt notwendig für nachhaltige, zufriedene Abstinenz, dass sich dieser Schalter umlegt.
Ich zitiere aus deinem Buch nochmal, Samen. Das Suchtgedächtnis vergisst nicht. Es verhält sich wie ein Samen, der im Gehirn eingepflanzt ist und alle Informationen in sich trägt, um zu der Pflanze zu erblühen, der er einst war. Doch nicht nur das. Beginnt dieser Samen erneut zu sprießen, dann zu einem noch größeren, kräftigeren Gewächs, das weitaus mehr Witterung besteht als zuvor. Aber vor allem zu einem Gewächs, das bedeutend mehr Hunger hat und alles, was dieser Samen braucht, um aus seinem Winterschlaf im Suchtzentrum eingebettet geweckt zu werden, ist ein wenig Flüssigkeit. Magst du dazu noch was sagen? Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
Ja, also zum einen, ich mag das Kapitel und es ist so kurz, weil es irgendwie alles sagt. Also ich bin da lange davor gesessen und habe gedacht, ich kann das doch nicht, also das ist ein ganzes Kapitel, es kann doch nicht fünf Zeilen lang sein, aber eigentlich enthält es alles, was es braucht. Also ich glaube, zum einen, was ich generell zu dem Thema sagen mag, ist, dass Rückfälle Teil der Krankheit sind und erwartbar und völlig in Ordnung. Und ich habe schon mit so vielen AlkoholikerInnen rede, die sich dann erneut so verteufeln und wieder in diese Scham kommen. Und ganz im Gegenteil, also man muss nicht stolz auf den Rückfall sein, aber man darf stolz sein, dass man es zum einen versucht hat und zum zweiten erkannt hat, dass es wieder passiert ist und sich dann einfach zum nächsten Versuch aufzumachen. Das ist alles im Rahmen und alles in Ordnung. Eben, Rückfälle sind sehr wahrscheinlich und erwartbar, vor allem bei Alkohol. Es gibt da genug andere Drogen, wo das sehr risikobehaftet ist, rückfällig zu werden. Und was eben, ich kann jetzt wieder nur vom Alkohol reden, aber was da halt auch so dramatisch ist, dass dieses Suchtgedächtnis eben nicht vergisst. Also wenn du jetzt jahrelang getrunken hast, dann hörst du auf zu trinken und fängst dann mit ein, zwei Bier wieder an. Das dockt sofort da an, wo du geendet hast. Also du kannst dich nicht wieder langsam herantrinken an deinen alten Zustand, sondern du bist von 0 auf 100 quasi und bist wieder gleichsüchtig wie zu dem Zeitpunkt, wo du aufgehört hast zu trinken. Sehr oft und meistens auch noch schlimmer, weil von da geht es natürlich wieder in die Höhe. Und ja, das muss unbedingt klar sein beim Wunsch aufhören zu trinken, dass es eben diesen kontrollierten Konsum eben nicht gibt. Ich glaube, es gibt niemanden, der sich das nicht wünscht. Und ich glaube, es gibt niemanden, der sich das nicht irgendwie vornimmt. Aber davon muss man sich wirklich lösen. Es gibt diesen kontrollierten Konsum nicht für alkoholkranke Personen. Und den braucht es auch gar nicht geben, weil man eben im besten Fall zu diesem Punkt kommt, wo man diesen kontrollierten Konsum gar nicht möchte, weil man verstanden hat, was Alkohol mit einem aufführt, was es angerichtet hat und ja, warum das in sein Leben lassen, was so viel kaputt gemacht hat.
Was ist aus deiner Perspektive der schlimmste Aspekt der Sucht?
Boah, gibt so viele.
Du kannst doch mehrere nennen.
Nein, ich kann da glaube ich keinen einzelnen nennen. Es ist wirklich dieses Zusammenspiel von so vielen perfiden, bösen Eigenschaften, eben sei es jetzt an dieses, angefangen bei diesem selbstbelügenden und so isolierenden Verhalten. Also du bist immer so alleine, wenn du süchtig bist. Ob das jetzt tatsächlich ist oder nur scheinbar, aber du bist natürlich immer mit deiner Sucht alleine, weil es ja, die Sucht irgendwo verlangt, dass du mit ihr die einschließt. Und dann, dass es seine Kreise zieht, also dass es nicht nur an selbst betrifft, sondern auch immer das Umfeld mit reinnimmt und dort wütet. Das ist etwas Weiteres, das ich nicht leiden kann an der Sucht. Und da dieses Scheinbare, also dieses Schleichende, wie sie einen zuerst in den Arm nimmt und dann ins Gesicht spuckt, prinzipiell etwas, das ich nicht leiden kann. Na, da gibt es wirklich viele. Also ja, nagel mich nicht fest an einer bösen Eigenschaft.
Ja, nee, verstehe ich. Ich finde auch die, also mich hat es einfach irgendwann auch so gelangweilt. Also mir kam eben irgendwann so dieses Gefühl der Langeweile. Hier passiert nichts mehr. Es sind immer wieder dieselben Muster. Ich gerate immer wieder in dieselben Situationen. Ich denke immer wieder die gleichen Gedanken. Es ist total langweilig. Ich war so gelangweilt von mir selbst. Und ich hatte so Bock auf Entwicklung und auch mich so dem Schmerz zu stellen, der eben Entwicklung auch erfordert zum Teil. Weil es ist ja nicht so, wir werden nüchtern und alles ist super und alles ist gut und direkt Sonnenschein, sondern oft ist man halt immer ist man im höchsten Ausmaß, wie man es wahrscheinlich noch nie in seinem Leben erlebt hat oder lange nicht mehr erlebt hat, mit sich selbst konfrontiert und mit all seinen Makeln und Schwächen und Dingen, die man nicht mag an sich und Eigenschaften, wo man denkt, dass man sie nicht haben sollte vielleicht und so weiter und so weiter, mit Ängsten, mit dem Umfeld, mit Perspektive, mit der Zukunft, mit der Vergangenheit, allem. Und das komplett ungefiltert und das kann total herausfordernd sein und überfordernd sein. Aber ich hatte dann an irgendeinem Punkt auch so Bock drauf. mich all dem auch wirklich zu stellen und auch, ich hatte auch Bock auf diesen Schmerz, weil er einfach anders, ich wollte was anderes erleben, ich habe es nicht mehr gepackt, dass ich immer wieder da zurückfalle und das war so schrecklich. Und dann weiß ich noch, es war eben auch ein kompletter Absturz in einer Bar und ich habe an dem Punkt gemerkt, okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Also ich bin hier gerade an so einer Schnittstelle und ich kann irgendwie nach rechts gehen oder ich kann nach links gehen und ich habe eben damals dann auch meinen jetzigen Freund und so kennengelernt und ich habe irgendwie direkt gespürt, es funktioniert nicht. Also diese Beziehung wird nicht funktionieren, wenn ich noch trinke. Ich werde alles gegen die Wand fahren, das ist unmöglich. Und ich dachte, okay, entweder du gehst jetzt links oder du gehst rechts und dann bin ich Gott sei Dank richtig abgebogen. War dann auch nicht der letzte Abend, wo ich getrunken habe und so, aber es war dann, also ist mal dieser Gedanke.
Das war ein Schlüsselmoment auf jeden Fall.
Totaler Schlüsselmoment, ja. Und ich glaube, dass wenn wir achtsam sind, diese Momente schon auch spüren, wo wir dann plötzlich, und das kann nur ganz kurz sein und leise, aber unsere Sucht erkennen. Weil ganz oft erkennt man es ja nicht. Das ist ja der Mist. Man steckt so drin und man erkennt eigentlich gar nicht, wie die Sucht funktioniert. Und ich bin dann immer zur Bar, aber ich habe dann Runden bestellt für Leute, Schnapsrunden. Und das hatte ich mir angewöhnt, dass ich Schnapsrunden besorge, aber selbst an der Bar noch einen Schnaps trinke, bevor ich halt zu den anderen gehe und immer wieder. Selbst noch schnell einen Schnaps, kriegt keiner mit und dann eben den anderen und dann wieder trinke und so. Und da ist mir dann dachte ich so, konnte ich mich kurz beobachten, so wow, okay, das ist merkwürdig. Ich glaube, das macht nicht alle so.
Wahrscheinlich nicht, aber viele tatsächlich, auf ihre eigene Art und Weise, aber es brauchen wahrscheinlich mehr, als man glaubt, aber genau, ja, das sind so, also ich glaube, die Sucht reicht einem, oder vielleicht ist es nicht die Sucht, aber das Leben reicht einem da wirklich oft die Hand oder gibt dann die Möglichkeit, hinzuschauen, einen anderen Weg einzuschlagen und eine von diesen vielen Möglichkeiten wäre gut anzunehmen. Ja. Also bis zuletzt passiert es dann immer wieder.
Wir kommen sozusagen zur Nüchternheit. Wir sind quasi schon fast drin. Magst du deine Zeit, deine Abstinenz ein bisschen beschreiben? So, wie ging es dir zu Beginn deines nüchternen Lebens und wie geht es dir heute und was sind vielleicht noch heute Herausforderungen?
Also, ja, die ersten Jahre waren schon sehr hart, vor allem das erste und teilweise auch noch das zweite Jahr. Eben wie du gesagt hast, da ist man zuerst einmal ein völlig neuer, kranker Mensch, der sich selbst noch eben in keiner Form, in irgendeiner Weise kennengelernt hat, der nicht weiß, was mag er nicht, was braucht er und all diese Dinge gilt es dann Stück für Stück herauszufinden und all das, während man mit Problemen wie Suchtdruck zu kämpfen hat. Also diese erste Zeit ist wirklich herausfordernd und bedarf auch unbedingt Unterstützung von außen und ich glaube auch mehr Aufmerksamkeit auch von staatlicher Seite und so weiter. Ich denke, also meiner Meinung nach sollte man ein Jahr lang krank geschrieben sein, wenn man aus einer Suchtkrankheit kommt, einfach nur um sich, entsprechend um sich und ums Leben zu kümmern, weil es wirklich viel Zeit und Energie braucht und um da für Stabilität zu sorgen. Was mir halt geholfen hat, war, dass ich diese Debatte nicht führen habe müssen mit will ich wieder trinken, sollte ich nicht doch vielleicht. Also das war bei mir einfach geklärt, mehr oder weniger. Natürlich hat es da genug Gefühle gegeben in diese Richtung, aber ich habe diese rationale Debatte nicht führen müssen. Ich habe mir einfach nur meine Entscheidung halten müssen. Es war natürlich auch nicht immer einfach, aber es hat es erleichtert, dass ich gewusst habe, was ich will. Und dann habe ich halt auch, ich habe mein Leben nicht wirklich geändert. Also ich habe nach wie vor die gleichen Menschen getroffen. Ich bin nach wie vor auch in Gasthäuser, in Cafés gegangen. Ich wollte irgendwie am Anfang, dass alles gleich bleibt und habe mir dabei sehr viel zugemutet, glaube ich. Ich habe allen gesagt, sie sollen weiter um mich herum trinken. Ich habe daheim Alkohol gehabt. Das war alles recht hart und vielleicht viel, vor allem für diese anstrengende Phase. Aber ich glaube, dass es mir im Nachhinein echt viel geholfen hat, weil ich so immer in Kontrolle war. Also ich habe auch heute, jetzt gerade, ich habe da ein paar im Wohnzimmer und da stehen diverse Flaschen mit Alkohol drin, die lösen halt nichts in mir aus, weil ich lang genug Nein gesagt habe dazu. Also ich glaube, es ist am Anfang sicher hilfreich, Umwege, um Alkohol herumzugehen und das zu meiden, so gut es geht. Aber ich glaube, es ist keine Lösung für immer. Also du kommst ja nicht, man kann Alkohol nicht entkommen. Und ich glaube, es gibt eben so ein Gefühl von Kontrolle, dass man, Entschuldigung, so ein Gefühl von Kontrolle, dass man selbstbestimmt sagt, ich entscheide mich gegen Alkohol und nicht der Alkohol quasi wird einfach umgangen. Genau, und das hat sich dann aber bei mir, also dadurch, dass mir diese Phase des Selbstkennenlernens und dieser Selbstbegegnung so gut gefallen hat, habe ich da ab bald einmal Lichtblicke verspürt, gesehen. Ich war schon lange in Therapie, also ich bin auch schon ich glaube mit 20 bin ich das erste Mal in Therapie gegangen. Ich habe da zwar schon Therapieerfahrung gehabt, aber natürlich nicht nüchtern und das war eine völlig neue Erkenntnis als Gesamtes für mich und das war dann irgendwie eine neue Leidenschaft auch. Also diese Entwicklung meines Selbst und etablieren und daran feilen und ja, ich habe da Freude daran gehabt, was super zuträglich war, weil es natürlich gesund war. Und das war dann eigentlich der Faktor, der mich echt am ehesten noch durchhalten hat lassen, weil es immer, zwar nicht immer große Schritte, aber es ist stets aufwärts gegangen und stets leichter worden und ich habe immer mehr genießen können und bin dann so, oder habe ich dann so noch insgesamt waren es wahrscheinlich so 3, 4 Jahre des Durchhandelns, wo es eben nicht immer leicht war. Und dann war eben dieser große Wendekipppunkt, wie auch immer, vor 2, 3 Jahren, der dann alles schön gemacht hat. Also und alles lohnenswert. Das war auch wieder nach einer letzten Reha und noch viel, das vielleicht im Privaten passiert ist, wo es dann ja aufgehört hat, Scheiße zum Sein. Also da war dann wirklich dieser Frieden auf einmal in mir und ein neuer Blick auf die Welt, ein neuer Blick auf mich selbst. Und da ist, wo früher sehr viel Hass und Verachtung war, sehr viel Liebe eingekehrt. Und ja, seither ist es natürlich nicht jeden Tag schön, aber ist es insgesamt einfach wirklich schön. Und ja, ich lebe sehr, sehr gern.
Schön. Wie gehst du heute mit Ängsten um?
Ah ja, das ist auch noch eben recht aktuell. Seit letztem Jahr, also eigentlich war mein Ding, dass ich gedacht habe, ich werde für immer diese Angststörung haben und es geht nur darum, besser damit umzugehen. Und ich war wirklich fein damit. Also ich habe mir gedacht, okay, das ist halt jetzt mein Ding, ich habe Angst. Schau mal, dass wir gut damit umgehen. Und eben seit einem Jahr circa habe ich es am Anfang in Frage gestellt und mittlerweile bin ich eigentlich an dem Punkt, dass ich sage, das ist auf keinen Fall mehr eine Angststörung. Da ist vielleicht noch eine Tendenz zu einer ängstlichen Seite und da sind natürlich noch in meinem, also 35 Jahre voller Angst in meinem Rücken, die irgendwie natürlich was hinterlassen haben, aber das ist kein gestörtes Verhältnis mehr zur Angst. Und über das bin ich ja überglücklich und das habe ich mir so nicht erwartet. Und so jetzt gerade, ich glaube, vor 2 Wochen oder so, da war ich noch am Termin ein bisschen angeschlagen, da habe ich eine Lesung im Gefängnis gehabt und überhaupt war die ganze Woche herausfordernd und dann habe ich bei der Heimfahrt so alte Angstsymptome verspürt. Und die haben mich da halt vielleicht so 1, 2 Stunden irgendwie aus der Fassung gebracht und natürlich war das ungut. Aber am Abend dann war ich einfach wirklich nur glücklich darüber, dass das mittlerweile nur eine Stunde dauert und nicht Monate und dass ich weiß, was ich tun muss. Also ich ziehe mich dann halt kurz zurück, lege mich hin, hab so mein Meditier vielleicht und dann ist es vorbei und dann war es das für, weiß ich nicht, wie lange wieder, für 1 Monat, 2 Monate. Und allein diese Tatsache macht mich einfach wirklich happy, dass das kein Teil meines Lebens mehr zu sein scheint und ja, das Wiedererwartens weg ist.
Das ist so großartig. Es ist wundervoll. Ich finde das einfach ein Riesengeschenk, deiner Nüchternheit.
Voll, voll.
Super. Ja, Daniel, danke für das tolle Gespräch.
Ja, voll gerne. War cool.
Ja, hat mich irrsinnig gefreut. Ich wünsche dir noch alles, alles Gute. Schreibst du gerade eigentlich an etwas?
Ja, also noch sehr unkonkret und am Anfang, aber ich schreibe an etwas und auch das freut mich zu sagen. Weil war gar nicht so leicht, aus dem alten Buch herauszukommen und mir etwas Neues zu widmen, aber es gelingt schon langsam. Ja.
Cool, ich bin gespannt.
Ich auch.
Keep me updated.
Klar.
Ciao, ciao.
Ciao, Papa. Alles Liebe.
Das war's für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes findest du Daniels Instagram und selbstverständlich den Link zu seinem Buch, zu seinem Debüt. Trocken, ganz große Leseempfehlung. Wir hören uns hier nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Folge. Bis dahin, fühl dich umarmt. Deine Linda von Sober Art.